Servus Leute, liebe Grüße aus dem Wiener Frühverkehr. Herzlich willkommen bei einer geopolitischen Audioanalyse zu Afrika und der Deglobalisierung. Ich habe bereits eine Audioanalyse zum Niger gemacht und da auch die meiner Meinung nach sehr heuchlerische Narrative des Westens einerseits, aber auch des Magerkommunismus und der Antiimperialisten angesprochen. Ich will in dieser Audioanalyse über die Bedeutung, meiner Ansicht nach die Bedeutung eines möglichen Konflikts in Afrika, aber auch insgesamt der Instabilität dieser Region für Europa sprechen. Europa hat große Probleme. Wir befinden uns in einer Phase der Deglobalisierung. Globale Krisen und Konflikte kochen hoch. Die Konfliktlage ändert sich hier Monat für Monat. Mal gibt es Anspannungen zwischen Griechenland und Türkei. Dann sieht es wieder aufgrund von Machtvakuum und Neuanordnung von Macht so aus, als könnte es heiß werden rund um den Golf. Dann gibt es wieder Horrormeldungen rund um Taiwan und eine mögliche Invasion Chinas. Das ist alles schwer abzuschätzen. De facto haben wir aber einen Krieg zwischen Ost und West mit dem Schauplatz im Schauplatz der Ukraine, der einen wirtschaftlichen Keil zwischen Europa und Russland getrieben hat und insgesamt große Auswirkungen auf den Welthandel hatte. Und nun haben wir möglicherweise einen destabilisierenden Konflikt oder eine Serie von Putschen, von Coups und Instabilität in Afrika. Das betrifft zuallererst einmal Frankreich. Frankreich hat im Unterschied zu vielen europäischen, vor allem zentraleuropäischen Binnenstaaten, sprich Deutschland, nicht mitgemacht bei dem Wahn des Endes der Geschichte und der postmodernen, postpolitischen Welt, in der, ich zitiere Habermas, Geopolitik Tamtam sei, also böse rechte Ideen, über die man ganz sprechen soll, denn Geopolitik wurde ja von Haushofer und vom Dritten Reich erfunden. Das brauchen wir heute nicht mehr. Wir leben jetzt alle friedlich zusammen. Frankreich hat nicht mitgemacht. Frankreich hat sich kaum und viel weniger integriert in globale Militärbündnisse und auch die eigene Wirtschaft möglichst autark gehalten. Damit hat Frankreich sich viele Möglichkeiten genommen, zu prosperieren, die Deutschland und die BRD vor allem ergriffen hat. Dafür hat Frankreich aber eine gewisse nationale strategische Autonomie bewahrt. Der einzige Grund, warum Frankreich überhaupt noch auch für eine europäische strategische Autonomie eintreten kann, weil es zumindest auf militärischer Ebene noch nicht so vollkommen durchseucht ist von transatlantischen Globalisten. Auf kultureller Ebene ist es aber das und auf demografischer Ebene steht Frankreich unglaublich schlecht da und das könnte auch tatsächlich die Achillesferse von Frankreich sein. Hier ist auch ein blinder Fleck zahlreicher Theoretiker der Deglobalisierung, allen voran Peter Zeihan. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich auch von dem habe inspirieren lassen im letzten Jahr. In seiner Analyse zu Frankreich liegt er vollkommen daneben, weil er eine ethnoblinde Brille hat und tatsächlich diese ethnische Frage nicht ansprechen kann, will oder darf. Dennoch hat Frankreich im Unterschied zu Deutschland Atomwaffen, eine starke Marine, extrem gut funktionierende und auch seit Jahrzehnten erprobte Spezialeinsatzkräfte, Armeepräsenz in Afrika in der Nähe von wichtigen Rohstoffquellen und auch ein imperiales Ausgreifen nach Nordafrika und Westafrika. Das bedeutet konkret aus Sicht der Deglobalisierung, dass selbst wenn der Welthandel zusammenbreche, ich gehe nicht von dem Szenario aus, aber es gibt Annäherungsszenarien, wo er einfriert, ausfällt, krisenanfälliger wird, dass selbst in einem solchen Szenario Frankreich aus eigener Kraft, in dem Fall mit brutaler Gewalt, aber wenn der Strom ausgeht und die Leute hungern, werden sie zu sehr vielen außenpolitischen Maßnahmen bereit sein, mit eigener Kraft, aus eigener Entscheidung, aus einer autonomen politischen Handlung seine Versorgung mit grundlegenden Gütern sicherstellen könnte. Die Ernährungssicherheit ist in Frankreich stärker gegeben als in vielen europäischen Ländern und die Energiesicherheit aufgrund von Atomkraftwerken und vor allem aufgrund von Erdöllieferungen, Uranlieferungen aus afrikanischen Staaten, die Frankreich theoretisch dominieren könnte, das macht Frankreich im Krisen- und Konfliktfall wesentlich stabiler und sicherer als Deutschland, das angewiesen ist darauf, dass Verträge eingehalten und Produkte geliefert werden Und wie wir wissen aus der Geschichte, Erster, Zweiter Weltkrieg, wenn Deutschland geopolitisch nicht spurt, da gibt es ja einfach eine Blockade, und wenn Deutschland nicht die militärischen Mittel hat, die Lieferung von lebensnotwendigen Gütern auch zu erzwingen im Notfall, dann bedeutet es, dass es letztlich ein Sklave ist, eine energiepolitische Mumie, die dann betteln muss um ein paar Tropfen LNG von Seiten der Vereinigten Staaten und von Amerika. Frankreich ist noch nicht abhängig vom Öl aus Westafrika oder vom Uran aus Niger. Kasachstan und Russland liefern zahlreich Uran, und auch Öl kann man noch aus anderen Quellen bekommen. Aber das ist eine Art Backup-Lösung für Frankreich, ein Hinterhof Frankreichs, in dem Frankreich auch, wenn es wirklich notwendig wäre, intervenieren könnte, ein paar Putsche organisieren könnte, ein paar Wahlen administrieren, sprich beeinflussen, um dann sicherzustellen, dass Frankreich freundliche Eliten an der Macht sind, die ihnen die ganzen Rohstoffe liefern. Das macht Frankreich besser gerüstet für eine deglobalisierte Welt, in der man sich nicht mehr auf die sichere, zeitgemäße, günstige und umfassende Versorgung durch den Welthandel verlassen kann. Wenn in dieser Region nun Konflikte entstehen, wenn eine Regierung nach der anderen kippt und wenn diese Regierungen sich eher an Russland anschließen und zur Einflusssphäre von China und Russland gehören, dann bedeutet das für Frankreich ein großes Problem, vor allem weil Frankreich als eine westlich-liberale, moderne Black Lives Matter Macht alles will, nur nicht neokolonial erscheinen. Das Problem haben Russland und China weniger. Und damit fällt für Frankreich ein gewisser Stützpfeiler, auch eine Karte im geopolitischen Poker, auch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und langfristig vielleicht sogar das Projekt der strategischen Autonomie weg. Aus dem Grund und nicht, weil es hier ums nackte Überleben geht, darf man also erwarten, dass Frankreich nicht hinnehmen wird, dass die Region gänzlich kippen und in die Einflusssphäre von Russland geraten. Auch hier erleben wir aber wieder nach einigen Jahrzehnten des Endes der Geschichte eher eine Pause von der Geschichte, Deglobalisierungskonflikte. Wir erleben fast schon ein Revival von Sankara, von Mandela, also von einem Versuch einiger afrikanische Staaten aus der westlichen unilateralen Weltordnung des Great American Empire auszubrechen, respektive ein Versuch Russlands und Chinas, einige dieser Staaten, indem sie bestimmte Fraktionen dort unterstützen, aus dieser Ordnung herauszubrechen. Wie jeder Deglobalisierungskonflikt schlägt sich das Ganze insgesamt negativ auf den Welthandel, auf die Spezialisierung einzelner Nationen nieder und führt zu Neoimperialismus, notgedrungenem Neoimperialismus und notgedrungenem größerem Autarkiestreben einzelner Nationen und Großräume, was wiederum sich schädlich auf den Welthandel auswirkt. Wenn ihr wissen wollt, warum und wieso, dann hört euch meine Audioanalysen zum Thema an, wo ich genau auf diese Auswirkung, diese unglaubliche produktivitätssteigernde Auswirkung der globalen Spezialisierung eingehe. Ich will nun, weil in der letzten langen Audioanalyse zu Niger das gar nicht vorkam, aus einer ethnozentrischen und dann aus einer idealistisch-ethnopluralistischen Perspektive analysieren, was denn nun besser ist und wünschenswerter ist aus unserer Sicht. Ein vom Westen, von Frankreich, von den USA dominiertes Afrika oder ein von Russland und China dominiertes Afrika. Wir begegnen hier einem Grundproblem und einem in der Form eigentlich noch nie thematisierten Grundproblem, das jedem irgendwie bewusst ist. Jeder wird, wenn ich das formuliere, sagen, ja, eh klar, logisch, braucht man nicht extra sagen. Aber ich habe bis jetzt noch keine wirklich auf den Begriff gebrachte Debatte darüber gehört. Wenn der Westen, wenn Frankreich, wenn Europa Einflusszonen verliert, politische Mitwirkung verliert, Schürfrechte verliert, dann bedeutet das insgesamt für Europa und für uns einen Verlust an Wohlstand, an Anschlussfähigkeit und damit langfristig auch einen Verlust an Überlebensfähigkeit. Im Moment aber werden unsere Staaten und Länder nach wie vor noch ziemlich unangefochten von einer selbstzerstörerischen Ideologie dominiert, die unseren Ländern mehr schadet und sie mehr und stärker und rascher vernichtet, als das jeder äußere Feind jemals konnte. Ist es also nun vorteilhaft, wenn unsere Wirtschaftszonen, unsere Länder, unser Großraum insgesamt verliert, weil das diese herrschende Ideologie destabilisieren und eine Chance zur politischen Veränderung bringen könnte, langfristig uns aber ins Hintertreffen bringen könnte? Oder sagt man, nein, wir müssen so viel Macht und Einfluss global wie möglich behalten und von innen eine politische Veränderung herbeiführen, ohne dabei außenpolitisch auf diese Freunde zu verzichten? Komplexe Frage. Ich werde hier einfach, ohne allzu weit auszuholen, meine derzeitige Sicht der Dinge darlegen. Ich möchte auch klar sagen, es kann durchaus sein, dass sich die unter tieferer Lektüre, neuen Umständen, neuen Informationen ändert. Ich glaube, dass es im Moment wichtig und gut wäre für Europa, für Mitteleuropa, wenn die Welt multipolarer wird, und dazu gehört, dass der Westen so viel Einfluss wie möglich verliert, dass so viele Länder wie möglich sich aus der Umklammerung des Westens lösen können und damit auch aus der Thalassokratie, also aus der liberalen Seeherrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Wie Dimitri Kisoudis richtig schreibt, ist diese Herrschaft untrennbar und wahrscheinlich auch für die USA unauflösbar mit der Globo-Homo-Ideologie verbunden, also der Salzsäure-Ideologie der Auflösung aller gewachsenen Gemeinschaften und Identitäten, die Ethnien und Völker, das war erst der Anfang, jetzt geht es auf die Familie und die Geschlechtsidentität in Verbindung mit einem giftigen, lebensfeindlichen Transhumanismus. Und wenn Amerika seine globale Stellung behält, dann wird diese Salzsäure eindringen und immer tiefer eindringen, in tiefere Schichten eindringen von extrem vielen Völkern und Nationen. Und wir im Bauch der Bestie sind nun mal die, die am meisten, am stärksten darunter leiden. Wenn nun andere Hyperzyniker und superschlaue Schweinchen schlau Machiavellisten sagen, naja, es wäre doch gut, wenn Amerika die ganze Welt globo-homofiziert, weil dann haben diese arabischen Länder nicht mehr ihren Vorteil der... Gruzi-Tücken, oder ich fahre jetzt mit einem anderen Auto, es gibt einen Frontassistenten, Lane-Assistenten, das piepst die ganze Zeit herum. Ich brauche keinen Frontassistenten, ich will einfach nur verdammt nochmal fahren. Also, diese Schweingehen-Schlau-Machiavellisten glauben, es wäre gut, wenn Amerika die ganze Welt infiziert, weil dann haben die Völker, die noch traditional sind, keinen Vorteil mehr vor uns. Pustekuchen, erstens ist es nicht wünschenswert, aus einer ethnopluralistischen Sicht, dazu gleich mehr. Und zweitens sind wir im Bauch der Bestie die Ersten, und die Salzsäurewellen der Zerstörung und Identitätsvernichtung, die aus der schwarzen Quelle des Westens hervor sprudeln und quellen, treffen uns immer zuerst und am härtesten. Sprich, in diesem Denkexperiment sind wir schon längst vorher zur Unkenntlichkeit aufgelöst und zernichtet, bevor diese Erscheinungen auch nur irgendwie spürbar werden in anderen Ländern und Regionen. Kurz, ich glaube nicht, die Entwicklung in der Ukraine, ein Transgender-Mann aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ein offizieller Sprecher, die Entwicklung in Polen und Italien, Massenimport von legalen Arbeitskräften aus nicht-europäischen Ländern, diese Entwicklungen zeigen mir, dass Dimitri Kisoudis in seinem Buch zu Mitteleuropa und Multipolarität richtig liegt. Dieser liberale Westen ist untrennbar verbunden mit Multikulti, mit Masseneinwanderung und Zerstörung der gewachsenen Identität. Nicht zuletzt geht es hier auch um nackte Macht in Deutschland. Wenn die Weltlage so bleibt, wie sie bleibt, und die Machtposition der Vereinigten Staaten von Amerika, in Deutschland wird und kann es keine politische Veränderung geben, solange es keine Änderung der Weltlage gibt oder die Amerikaner sich mit einem Machtgewinn der AfD arrangieren würden. Denn das Land, in dem sie ihre Drohnenabflugrampe haben, ihre Atomraketen stationiert haben, ohne irgendwelche Auflagen, ihre Militärbasen haben, eine Drehscheibe für alle Einsätze im Nahen und Mittleren Osten, werden sie nicht einfach so aufgeben. Wir befinden uns also, um eine alte Metapher von mir wieder aufzuwärmen, im Folterkeller eines Mafia-Konglomerats, in dem wir Tag für Tag gefoltert, vergewaltigt, gedemütigt, ausgeweidet, unsere Organe entnommen werden. Es klingt brutal, aber so ähnlich stellt sich die Lage der europäischen Völker und Staaten gerade dar. Und dieses Mafia-Konglomerat ist zuletzt das liberal, linksliberal-westliche System, in dem wir uns befinden. Und wenn nun jemand anderer, eine andere Mafia, dieses Mafia-Konglomerat angreift in einem Bandenkrieg mit Raketenwerfer, deren Hauptgebäude attackiert, dann mag das für uns vielleicht auch schlecht sein. Die herunterfallenden Trümmer, die könnten uns auch schaden. Aber wir werden doch jetzt nicht hoffen, dass unsere Peiniger ihr Gebäude halten können, nur damit wir vielleicht nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Nein, wir hoffen, dass der Strom ausfällt. Wir hoffen, dass die abgelenkt sind. Wir hoffen, dass sie nach außen stürmen müssen, um ihr Gebäude zu verteidigen. Ja, wir hoffen, dass die anderen eindringen, uns vielleicht sogar in den Wirren befreien oder die Möglichkeit geben, uns selbst zu befreien in diesen Wirren. Das ist die Hoffnung, die ich persönlich mit der Deglobalisierung verbinde. Dazu brauche ich keine utopisch naiven Vorstellungen von manchen, ich sage mal, den entweder manipulativen oder ein bisschen dümmlichen Teilen der Eurasier, da gibt es auch Hochintelligente, vor denen ich großen Respekt habe, die glauben, dass jetzt Russland der Messias der Freiheit der Völker und der Multipolarität sei und alle Völker retten würde. Nee, glaube ich nicht. Aber aus einem puren ethnozentrischen Interesse ist das, was die westliche Weltordnung schwächt und ja, letztlich auch sogar, was die westliche Weltwirtschaft schwächt im Moment, innenpolitisch gut und wichtig für eine Wende und eine Transformation, für eine Reconquista. Einen Social Change oder im Falle einer totalen Autokratie einen Regime Change von rechts. Das sage ich ganz unverblümt für das Nischenpublikum meiner Audioanalysen und auf einer anderen, höheren Ebene. Jetzt wird das Ganze ein bisschen idealistisch und vielleicht in einigen Augen auch naiv. Ist eine Welt, in der Völker und Kulturen Bestand haben. Eine Welt, in der das Weltklima, die Weltbetriebstemperatur so eingerichtet ist, dass Familien, traditionelle Religionen und Völker besser überleben können, eine Welt, die auch für unser Volk besser ist. Eine multipolare Welt, eine Welt, die so eingerichtet ist, dass sie das Maximum an kultureller Vielfalt, an relativer Homogenität zulässt und befördert. Eine Welt, in der Volk, Familie, Religion positive Ordnungsbegriffe sind. Kurz eine multipolare, ethnopluralistische Welt, die wäre auch insgesamt positiver und lebensfördernder für unser Volk. Natürlich hätten wir in der als Volk kein Lebensrecht. Es gäbe in dieser Welt nach wie vor geopolitische Konflikte, aber alles, was die Welt in diese Richtung bringt, ist auch nicht direkt, nicht unmittelbar, aber mittelbar und indirekt förderlich für das Überleben unseres Volkes und unserer Kultur. Und im Moment, das muss man nun mal so klar sagen, auch wenn es vielen nicht gefällt, sind eben Mächte wie Russland und China viel eher Vertreter einer solchen multipolaren Welt, in der es auch für andere Völker und Kulturen, für andere Ideologien, andere Religionen ein Überlebensrecht gibt. Im Moment sind eben eher sie die Vertreter einer pluralistischen Weltsicht, die nicht versuchen, alle Völker zu bevormunden und sie dazu zu nötigen, mit sanftem oder hartem Druck die Globo-Homo-Ideologie zu übernehmen. Liebe ich die Staaten, deswegen bin ich zu einem Fan von Xi Jinping und einem Putinisten geworden. Glaube ich, dass diese Staaten alles richtig machen? Nein, natürlich nicht. Mir ist völlig klar, dass auch sie Völker unterdrücken, dass auch sie heuchlerisch und verlogen sind, dass sie gigantische Probleme haben. Und ich will auch weder in China noch in Russland leben. Noch will ich haben, dass Europa von China oder Russland dominiert wird, aber aus einer nüchternen und meiner Meinung nach sehr sachlichen, ethnozentrischen, aber auch idealistisch-ethnopluralistischen Perspektive ist, und damit endet diese Audioanalyse, eine Entwestlichung Afrikas, man mag sie meinetwegen verklärend Entkolonialisierung nennen, im Moment etwas, das wir als patriotische Europäer und Identitäre begrüßen sollten.